Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Ömer Alkin.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Alena Strohmeier.
Hallo.
Und wir sprechen über eine aktuelle Veröffentlichung zu Rassismus im Film. Ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, mal wieder eine Folge im Bereich Thema und Theorie, nenne ich das immer. Also wir haben ja hier schon mal über Filmtheorie an sich gesprochen, über den Kunstwerkaufsatz von Walter Benjamin, über Camp, über neoliberalen Feminismus, über Mental Health. Das sind doch die Sachen, die ich so erinnere. Und heute geht es um ein Thema, das uns, glaube ich, bei Katz auch schon lange natürlich begleitet und immer wieder Debatte ist bei vielen Filmen und auch gewesen ist. Und zwar Rassismus im Film. Und jetzt gibt es eine Veröffentlichung dazu beim Schüren Verlag. Und die ist von euch beiden herausgegeben. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt darüber mal sprechen können, über diesen Sammelband und ja, darüber, dass ihr das mal so systematisch auch angegangen seid, dieses Thema, was genau wir hier schon oft besprochen haben und was bestimmt viele irgendwie schon, also Diskussionen dazu gehört haben, Posts und so weiter und so fort, selber sich darüber Gedanken gemacht haben. Danke, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Ja, danke.
Vielleicht können wir mal bei euch anfangen. Wie seid ihr eigentlich so zur Filmwissenschaft gekommen? Was sind so eure Forschungsfragen?
Ich habe in Wien Theater, Film und Medienwissenschaft studiert und das war damals, 2003, als ich angefangen habe zu studieren, im Prinzip das zweite Jahr, so ganz neu, so ein Kombi-Studiengang, wie das damals eigentlich im gesamten deutschsprachigen Raum öfter dann quasi vorgekommen ist. Frankfurt hat das zum Beispiel auch, diese Kombination aus Theater, Film und Medien. Und tatsächlich bin ich eigentlich wegen der Theaterwissenschaft dahin, habe aber dann natürlich auch Film- und Medienseminare besuchen dürfen und also müssen dürfen und bin darüber sozusagen dann auch in die Medienwissenschaft gekommen. Tatsächlich habe ich dann sogar meine Promotion in der Filmwissenschaft geschrieben. Das war dann allerdings an der Philipps-Universität Marburg. Und da habe ich mich mit Filmen der iranischen Diaspora beschäftigt. Und bin tatsächlich dann auch an dieser interdisziplinären Schnittstelle zwischen Nah- und Mittelost-Studien und Filmwissenschaft geblieben, habe dann noch ein Forschungsprojekt zu Protestvideos aus dem Nahen und Mittleren Osten gemacht und genau, bin jetzt immer noch sozusagen in der Filmwissenschaft, habe aber das Theater oder auch die Theaterwissenschaft auch nie ganz sozusagen aufgegeben. Aber genau, das kam tatsächlich aus diesem Kombinationsstudiengang damals.
Ja, also bei mir, ich wollte nie Wissenschaftler werden. Jetzt bin ich schon Professor an einer Hochschule geworden. Das ist verrückt. So aus Rückblicken, wenn mich da jemand gefragt hätte, würde ich dahin kommen, dann hätte ich gesagt, auf keinen Fall.
Aber nicht komplett wider Willen, hoffe ich.
Nee, tatsächlich nicht. Also ich wollte eher Filme machen.
Ah, ja.
Und habe irgendwas mit Medien studiert, das war dann Medienwissenschaft in Düsseldorf. Und weil man einfach auch an diese Filmhochschule nicht reingekommen ist, wenn man bestimmte Sachen nicht vorher gewusst oder mitgebracht hat, so eine Mappe anfertigen oder sowas, das muss man ja relativ früh wissen. Also habe ich erst Medienwissenschaft studiert und dann habe ich tatsächlich filmpraktische Erfahrungen auch gemacht, bei Filmen mitgemacht als Regiepraktikant als erstes und dann als Regieassistent bei Diplom- und Kurzfilmen. Genau, und dann hat mich aber die Wissenschaft tatsächlich gepackt, weil ich parallel noch Master auch in Medienwissenschaft gemacht habe. Und ja, das hat mich nicht losgelassen, dass ich aber so zwischen Praxis und Theorie immer noch hin und her switche, sieht man schon an meiner Denomination der Professur. Ich bin Professor für angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Hochschule Niederrhein, also wo ich mit Studierenden auch jetzt aktuell der sozialen Arbeit, der Pädagogik Kurzfilme mache.
Und was waren so deine Forschungsfragen bisher?
Ja, also Forschungsfragen waren immer in dieser Schiene, deutsch-türkisches Kino eher zu situieren, also hatten viel mit mir selbst zu tun. Also ich bin als Baby quasi nach Deutschland gekommen, also quasi hier geboren. Und trotzdem macht das ja mit jemandem etwas, so eine migrationsbiografische Hintergrund. Und genau, habe dann zu Migrationsthemen geforscht. Insbesondere habe ich irgendwann gemerkt, da wird jetzt nicht so viel dazu gemacht, was irgendwie eine Türkei-kulturelle Perspektive auf Migration oder so beschäftigt, etwas, was meine eigene Familie aber sehr betrifft oder mein eigenes Leben auch, bestimmtes Wissen, bestimmte Medienerfahrungen, Medienkonsum oder so, das war gar kein Teil davon. Und das war also so auch eine politische Frage, die sich dann damit verknüpft hat. Und ja, genau, danke, dass du dann nochmal nachfragst. Da würde ich auch den Link sehen. Also nicht nur ein intrinsisches Interesse an Filmwissenschaft oder Medienwissenschaft, sondern auch gleichzeitig über eine eigene Betroffenheit, was so die, ja, Lebenswelt betrifft und die Artikulationsfähigkeit von Erfahrungen mit Medien und Film.
Ja, spannend. Wie ist es denn jetzt bei euch zu diesem Buch, zu dieser Veröffentlichung gekommen? Weil einerseits hat man ja, und das fand ich interessant bei euch auch nochmal so im Vorwort, dass ihr schreibt, eigentlich wird über Rassismus in der deutschen Filmwissenschaft wenig geredet oder wurde wenig geredet lange Zeit. Und andererseits habe ich so das Gefühl aus dem popkulturellen Betrieb, aus der Filmkritik und so weiter, dass das eins der großen Themen irgendwie war, sagen wir mal so in den letzten 10 Jahren vielleicht oder so, über das gesprochen wurde. Gibt es da eine Diskrepanz? Ist das irgendwie in der deutschen Filmwissenschaft noch nicht so richtig angekommen? Oder ist das vielleicht auch von mir eine falsche Einschätzung, dass ich denke, okay, vielleicht wurde gar nicht so viel darüber geredet, wie man so das Gefühl hatte. Wie kam es zu diesem Buch?
Also tatsächlich glaube ich, dass über Rassismus wurde sehr wohl auch in der Filmwissenschaft gesprochen, allerdings eher so über Bande beziehungsweise über andere Theorieeinflüsse. Also die Filmwissenschaft hat jetzt, zumindest war das so unser Befund, keine eigene rassismuskritische Theorie aufgestellt oder Theoriebildung gehabt, sondern hat sich tatsächlich sehr stark auch über die Postcolonial Studies, die Cultural Studies, also ne, so diese ganzen, sage ich jetzt mal, Theoriebildungen, die sich damit ja bereits beschäftigt haben, die haben sehr früh Eingang gefunden in der Medien- und auch Filmwissenschaft. Und darüber ist auch relativ viel sozusagen verhandelt worden. Tatsächlich ist aber sozusagen diese Generation, sage ich jetzt mal von Ömer und mir, die dann angefangen haben, auch sich explizit nochmal in ihren Dissertationen mit eben sowas wie Diaspora, Migration etc. auseinanderzusetzen, doch auch irgendwo eine neuere Entwicklung gewesen. Und ich glaube, für uns beide war das irgendwo folgerichtig, dass wir aus unseren eigenen Forschungsinteressen heraus das dann einfach auch nochmal expliziter behandeln wollten, tatsächlich aus dem Fach heraus, aber natürlich auch aus einer politischen Notwendigkeit heraus, da wir ja doch in sehr vielen Bereichen mittlerweile gesellschaftlich, aber auch wissenschaftlich mit Backlashes zu kämpfen haben. Und genau, ich glaube, das war dann auch so ein Anstoß, da nochmal was gegenzuhalten.
Genau, also bestimmte Parameter, aber auch dezidiert die Kategorie Race und Film ist sehr massiv durchdacht und auch behandelt worden. Und gleichzeitig hat man, glaube ich, im deutschsprachigen Kontext eine sehr eigenwillige Konstellation einfach mit diesem dezidierten Begriff des Rassismus, der, also das betrifft die Rassismusforschung auch, die lange Zeit nur sozusagen in Anführungsstrichen möglich war, weil der Begriff aufgrund der deutschen Geschichte eben eher in einem Kontext von NS-Vergangenheit oder so auch angesiedelt war. Das heißt, da gibt es noch mal bestimmte Sachen, die gar nicht so auf dem Schirm sind oder auf eine bestimmte Art und Weise nur auf dem Schirm auftauchen können. Dazu gehört zum Beispiel gerade das, was ich auch gesagt hatte mit der türkisch-deutschen Migration. Also das, ne, der Migrationsrassismus oder so ist. Es liegt vor der Tür und trotzdem fassen die Filmwissenschaftlerinnen aus Deutschland dieses Thema irgendwie nicht an. Als ich 2017 den Sammelband Deutsch-Türkische Filmkultur im Migrationskontext herausgebracht hatte, war das das erste Buch, mal nach 23 Jahren, dass mal wieder diese Thematik überhaupt deutschsprachig verhandelt hat. Das ist eher im englischsprachigen Raum, sind da Sachen passiert zum deutsch-türkischen Kino, also ein Interesse aus Großbritannien und den Vereinigten Staaten oder so, war viel eher an dem, was hier mit Blick auf Migration und Film passierte, da als von der filmwissenschaftlichen oder medienwissenschaftlichen Community, die hier vor Ort war. Da kam viel mehr als drüben. Das sind so Das hatte Alena ja auch angesprochen, so bestimmte Facetten oder Perspektiven auf dieses ja riesige Phänomenfeld Rassismus, was gar nicht verhandelt wurde und wo wir mit diesem Sammelband auch versucht haben, nochmal konkret mit dem Begriff Rassismus zu arbeiten, um zu sagen, hallo, liebe Medien- und Filmwissenschaftlerinnen, ja, wir müssen im deutschsprachigen Raum, es gibt etwas, worauf wir aufbauen können. Die Filmwissenschaft macht schon viel auf internationaler Ebene, aber lasst uns doch noch mal gucken, wo sind so die, wo rutscht etwas durch, dass nicht Teil der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit oder so wird. Genau.
Was wäre denn dein Erklärungsansatz dafür, warum das so lange vernachlässigt worden ist? Also einerseits klang jetzt gerade an, in Deutschland wird der Rassismusbegriff irgendwie immer mit der NS-Zeit so verbunden und dadurch war er nicht fähig, andere Dinge zu fassen so richtig oder lange nicht, bis es dann vielleicht jetzt stärkere Rassismusdiskurse gab. Und warum gab es da so einen, diesen blinden Fleck des deutsch-türkischen Kinos oder der rassismustheoretischen Besprechungen davon. Was denkst du, warum ist das so?
Also da können die dezidierten Rassismusforscher und ich schon seit Jahrzehnten dazu forschen, mehr sagen. Aber ich glaube, es ist ganz einfach, Rassismus gibt es in Deutschland nicht wahr. So ein grundsätzlicher Tenor, bis alles mit der Black Lives Matter-Bewegung und vielleicht auch davor mit Thilo Sarrazin begonnen hat. Also Rassismus kann es nicht geben, weil wir haben das ja alles überwunden und Deutschland ist rassismusfrei oder sowas. War eine Perspektive, die es vielen Forscherinnen und wissenschaftlichen Institutionen sehr schwer gemacht hat, dazu zu forschen. Das ist die eine Sache. Und davon getrennt würde ich nochmal die wissenschaftliche Community sehen. Also sie ist ja nicht frei von Wissenschaft. Mit der Kollegin Nelly Pinkra und Jide Emine Gözen haben wir in der Zeitschrift für Medienwissenschaft in der 26. Ausgabe uns genau mit dieser Frage, warum tauchen bestimmte Themen in der deutschsprachigen Film- und Medienwissenschaft nicht auf? Was hat das mit uns selbst zu tun? Also die Wissenschaftskultur ist ja auch eine Fähigkeitskultur. Und wenn wir von Fähigkeit und Kompetenzen sprechen, dann liegt es naheliegend, den Schluss zu ziehen, bestimmte Perspektiven bleiben dann in der Medienwissenschaft einfach außen vor oder werden nicht Teil davon. Also es haben sehr, sehr viele auch glückliche Zufälle stattfinden müssen, damit ich genau diese wissenschaftliche Karriere gehe, wie ich sie letztendlich gegangen bin, also eine unterstützende Person und dann aber auch gleichzeitig eine Persönlichkeit zu haben, die gegenüber diesen Rückschlägen resistent bleibt und daran glaubt und sich mit genau auch Drive und politischen Drive dahinter setzt oder so. Also so würde ich das Ganze sehen. Es ist nicht nur ein Grund, wie es halt immer so ist, sondern dass die eine Seite des Ganzen, also dieser schwierige Rassismus-Diskurs auch, das macht sich ja deutlich an dem Begriff Race und ja, in Anführungsstrichen Rasse, was ja nicht gleichbedeutend ist, was sozusagen beim Übersetzen auch massive Probleme bereitet, wenn man englischsprachige Literatur in den deutschsprachigen Kontext überträgt oder so. Und dann aber davon auch daran hängt die ja, Wissenschaftskultur in Deutschland, die in allen Teilen der Welt auch klassistisch, rassistisch, sexistisch benachteiligend fungiert.
Und da würde ich gerne noch mal ergänzen, dass also was Ömer da gerade meinte mit Rassismus existiert in Deutschland nicht so als Tenor. Das hat auch viel damit zu tun, dass Deutschland seine koloniale Vergangenheit nicht bis sehr spät aufgearbeitet hat. Das hat etwas damit zu tun, dass sich Deutschland sehr lange nicht als Einwanderungsland begriffen hat und das sowohl politisch, gesellschaftlich als auch in den Theoriebildungen. Also dieser Begriff der Postmigration zum Beispiel, wie ihn Nneka Furutan geprägt hat, in einem Text, der ja jetzt gerade mal 12, 13 Jahre alt ist, ist natürlich bezeichnend dafür, dass man erst so spät auch ein Wort dafür hatte oder eine Theoriebildung dafür entwickelt hat, auch wenn das Phänomen natürlich schon viel länger existiert, sozusagen. Und was die Wissenschaftscommunity betrifft, und da ist die Film- und Medienwissenschaft nicht ausgenommen, das hat natürlich auch, was Migrationshintergründe betrifft, einfach rein auch, wie sagt man denn, soziale Gründe, also sozusagen, wer hat Zugang zu Bildung, wer kann promovieren, wer kommt überhaupt auf Professuren. Das sind natürlich auch alles sozusagen Umstände, wie wir sie einfach in der Hochschullandschaft haben, die halt dann, ne, Forschungsinteressen prägen, und auch dazu führen, dass dann einfach mit bestimmten Sachen sich nicht oder, wie ich vorhin meinte, nur indirekt auseinandergesetzt wird über andere Theoriebildungen.
Aber das finde ich interessant, dass ihr auch nochmal diesen Begriff Race jetzt erwähnt und dass es schon, also dass der Verdrängungsapparat dann anscheinend so groß ist, dass alleine, weil Deutschland quasi nicht rassistisch ist oder man das denkt, man schon dann auch Übersetzungsprobleme hat mit den Debatten und sich die so ein bisschen vom Hals hält. Das finde ich ja irgendwie spannend, also dass es das so weit geht, sogar bis in die Theorie und bis in die Übersetzungsfragen hinein.
Also für die Migrationsforschung war das so, die war nur dann möglich, wenn es insbesondere um Fragen der Integrationspolitik ging. Also sie wurde dann funktionalisiert, politisch könnte man schon sagen, das ist alles wirklich sehr zugespitzt formuliert, aber sie wurde instrumentalisiert, damit eben integrationspolitische Mechanismen, die für ja, Wohlstandssicherung funktioniert. Da war sie willkommen, aber wenn es dann um die Frage des Rassismus ging, wurden die schnell unter den Teppich gekehrt. So zumindest die Erfahrung dazu, dass meine Forschungsinteressen zum Beispiel von der deutsch-türkischen Kinoperspektive dann auch wieder sich jetzt weiter auch mit diesem Sammelband mit Alena in diese Richtung bewegt. Das hat damit zu tun, dass dieser Diskurs überhaupt ermöglicht wurde. Also, dass bestimmte Sachen erst auftauchen können zu bestimmten Zeiten, hat natürlich mit dem Diskurs zu tun, mit der Möglichkeit, bestimmte Dinge artikulieren und aussprechen und sagen zu können oder so. Und so würde ich auch den Sammelband sehen. Also, er ist Resultat von diskurspolitischen Dynamiken, die das Ergebnis von der letzten 10, 15 Jahre oder so sind.
Okay, also dass es, wenn es progressiv auch thematisiert wird, dann auch überhaupt möglich ist, da stärker drüber zu sprechen und dann auch zu sagen, wir wollen ein Buch dazu machen und so weiter. Weil ich finde ja witzig, von der anderen Seite, habe ich neulich nochmal nach der Europawahl so als Tweet gesehen und musste lachen, auch wenn einem das Lachen so im Halse stecken bleibt. Und Sarrazin wurde ja von schon kurz angesprochen, dass es von dieser rechten Seite ja immer heißt, wir müssen mal über Migration reden oder über illegale Migration oder irgendwie sowas. Ne? Das Thema müsste eigentlich mal auf die Tagesordnung und man hat das Gefühl, na, ihr redet eigentlich seit Sarrazin die ganze Zeit darüber, also in rassistischem Sinne. Aber in Deutschland ist anscheinend immer noch in dieser Populärkultur so der Geist da, dass das nicht angesprochen wird oder sowas, irgendwelche Probleme oder sowas, die es ja, wenn man genau hinschaut, eben nicht so gibt, wie sie sich stellen. Das finde ich irgendwie auch. Ja, ganz bizarr, da habt ihr auch gesprochen über diesen Backlash wahrscheinlich, ne? Also ist das denn jetzt, vielleicht um da eine Frage anzuschließen, jetzt wieder schwieriger, Rassismus auch in der Forschung so zu thematisieren? Oder habt ihr das Gefühl jetzt, wo so ein Backlash droht? Weil wir haben ja, sagen wir mal so, in den letzten, seit Black Lives Matter ganz viele auch Repräsentationsdiskurse und so gehabt. Und jetzt so langsam hat man gemerkt, dass auch auf Social Media und auf YouTube auf einmal so diese große Kritik daran irgendwie wieder laut wird. Also ist das auch eventuell ein Problem oder ist es eher die Stimmung gerade günstig, doch dieses Thema jetzt in der Wissenschaft wieder mehr auf die Tagesordnung zu setzen?
Also den Backlash, den sehen wir ja schon seit einiger Zeit. Der ist ja sozusagen nicht jetzt erst da. Und was ich bezeichnend daran finde, auch tatsächlich in der wissenschaftlichen Auseinandersetzung, ist, dass wir da theoretisch auch schon weiter waren. Also wenn man sozusagen die postkolonialen Theorien hernimmt und was die quasi theoretisch bereits vorgelegt hatten, stehen wir da mittlerweile wieder so ein bisschen dahinter zurück. Konkret zum Beispiel der Kulturbegriff. Also in den postkolonialen Studien, in den Cultural Studies wurde Kultur als etwas konzipiert, was im Werden ist, was hybrid ist, was sozusagen nie abgeschlossen ist und was vor allem nicht essentialisiert werden kann und auch nicht sollte. Und jetzt haben wir aber sozusagen sowohl von der rechten Seite eine ganz klaren, ne, nationalistischen und auch kulturessentialistischen Diskurs, aber tatsächlich auch von der linken Seite, weil es sozusagen sehr stark um diese Identitätspolitiken geht und sozusagen auch sich sehr stark auch ja wieder auch so als also das muss immer benannt werden, sozusagen, aus welcher Kultur man kommt, man muss sich verorten. Also diese fluiden Kulturbegriffe, die sind ganz, ganz schwierig geworden, zum Beispiel. Und ich empfinde das tatsächlich auch im wissenschaftlichen Diskurs zunehmend schwieriger. Es ist zunehmend, auch zum Beispiel jetzt im Nahostkonflikt, wird verlangt, dass man sich positioniert, dass man Seiten bezieht. Und das ist, abgesehen von politisch schwierig, wie ich finde, einfach auch nicht, wie Wissenschaft funktionieren sollte. Sie sollte offen sein, sie sollte durchlässiger sein. Und ich finde, das ist tatsächlich, also unser Buch kam, glaube ich, tatsächlich gerade zur richtigen Zeit, ist aber, also es bleibt schwierig, finde ich, sich über diese Themen tatsächlich konstruktiv und produktiv auszutauschen, weil es sehr starke Polarisierungen gibt.
Ja, dem würde ich zustimmen. Genau. Die postkoloniale Theorie wird ja aktuell auch massiv angegriffen,
Ja.
weil ihr tendenziell eben antisemitische Strukturen intrinsisch sein, was eine Argumentation ist, die ich völlig daneben finde, weil die postkoloniale Theorie quasi als ein abgeschlossener Wissenskörper imaginiert wird. Für mich in meiner Doktorarbeitsphase könnte ich sagen, wenn ich die ganzen Theorien und das Wissen aus der postkolonialen Theorie nicht hätte, was Personen vor mir, vor meiner Zeit oder Jahre vorher schon übersetzt und oder auch aufbereitet haben für den deutschsprachigen Kontext, wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich meine Doktorarbeit nicht schreiben können. Ich hätte für viele Dinge keine Worte gehabt, ich hätte sie nicht artikulieren können. Und ich würde schon sagen, dass es eine Dissertation ist, die, also da geht es um die Filme aus der Türkei, die sich mit der Migration nach Deutschland beschäftigen. Und das ist einfach ein, Foucault würde sagen, unterdrücktes Wissen, das nicht auftauchen kann. Und dieses Wissen dann in den Wissenschaftsdiskurs einzuspeisen und darüber auch den Diskurs irgendwie zu ermöglichen. Es kommen sehr viele Menschen auf mich zu meiner Dissertation, die dann sagen, dass ich ihnen, dass ich für sie spreche, das wird wieder schwierig, postkolonialtheoretisch und so weiter. Aber das wäre gar weg. Also wenn in dieser Atmosphäre ich mal hätte meine Doktorarbeit schreiben müssen und so weiter, mit den ganzen Angriffen auf die postkoloniale Theorie oder auch diese ganzen schwierigen Diskursverhältnisse, glaube ich, wäre das kaum in dem Grad oder so möglich. Gleichzeitig gibt es aber größere Personengruppen oder Kreise, die zusammenarbeiten, die sich solidarisieren, um genau diese Perspektiven, die in den vergangenen Jahren ja entstanden sind und denen wir jetzt die rassismuskritischen Bildungsmaßnahmen etc. massiv sehen, auf die, an die kann man jetzt auch anknüpfen und da ist es gut und da das war damals aber auch schlechter, muss man sagen. Also ich war mit meiner Dissertation habe ich mich sehr einsam gefühlt oder so, als ich die geschrieben habe, weil genau. Ja, das hat ja
Ich
wieder.
kannte, ich kannte auch nur Ömer, der sich mit Migration im deutschsprachigen Raum auseinandersetzt damals. Ich glaube, wir waren zu zweit.
Ja, das finde ich aber auch interessant, diesen, aber genau, das ist eigentlich ein ganz anderes Thema, ne? Aber dieser aktuelle Backlash gegen die postkolonialen Theorien hat mich auch überrascht, also als dann dieser Begriff auch dauernd aufkam, das ist jetzt das sind jetzt die Postkolonialen, die das und das fordern und so weiter, weil das auch für mich im Studium eine wichtiges Theoriegebäude irgendwie war, auch später im Master Geschichte Afrikas und so gemacht und das hat mich auch also auch so ein bisschen in diese Richtung damals getrieben. Deswegen, genau, also irgendwie gibt es eine Art von Backlash, das ist auf jeden Fall ja so. Jetzt habt ihr dieses Buch ja gemacht, da sind wir ja noch gar nicht so richtig zu gekommen bisher beim Vorgeplänkel. Vielleicht könnte man noch mal sagen, was würdet ihr denn sagen, hat Rassismus, dieser Begriff, für verschiedene Dimensionen eigentlich, die man diskutieren sollte und dann vielleicht auch in Bezug auf den Film? Weil das ist ja eigentlich kein eindeutiger Begriff, gerade wenn wir uns filmische Produktionen anschauen.
Ja,
Ja.
also uns war wichtig, dass wir, also uns war wichtig, dass wir von diesem klassischen Repräsentationsparadigma ein bisschen wegkommen in
Ja.
unserem Buch. Also es ging uns nicht darum, jetzt 10, 12 Texte zu versammeln, die alle irgendwelche Serien oder Filme hernehmen, wo irgendwelche Repräsentationen nicht stattgefunden haben oder doch stattgefunden haben, wo Rassismus verhandelt wird oder sowas, ne? Sondern uns war es eher wichtig, da nochmal eine breitere Perspektive einzunehmen, ohne jetzt den Anspruch auf Vollständigkeit. Aber wir haben zum Beispiel einen Text drinnen, der sich mit Straßennamen in der Filmstadt Potsdam, also in Babelsberg, auseinandersetzt, wo es sozusagen nochmal um Filmschaffende geht, zum Beispiel, die nicht genannt werden oder nirgends auftauchen, und was das sozusagen auch mit Rassismus zu tun haben kann in der Filmindustrie, aber auch in der Stadtentwicklung zum Beispiel. Also auch da so Zusammenhänge sozusagen aufzeigt, die genau über diesen Repräsentationsgedanken irgendwo auch hinausgehen. Und das waren so Aspekte, die uns eigentlich genau wichtig waren, damit wir den Rassismusdiskurs eben nicht nur auf so einer Ebene von wo wir da inhaltlich verhandelt, sondern wo wir da auch sozusagen in dem größeren Gefüge der Filmindustrie oder des Filmschaffens verhandeln.
Also Repräsentation, das ist okay, interessant. Das sind ja eigentlich sogar zwei Teile, oder? Also einmal, wer ist überhaupt repräsentiert im Kino quasi? Das ist ja ein Diskurs, den es ganz viel gibt. Also zum Beispiel, wenn wir auch über Backlash reden, gab es ja zu dem Ariel-Film von Disney dann so einen großen Backlash, weil man eine schwarze Schauspielerin genommen hat. Das ist ja keine intradiegetische Repräsentation jetzt quasi in dem Film, oder im Film wird das, glaube ich, nicht angesprochen, welche Hautfarben die Meerjungfrauen haben, aber es ist eine Repräsentation quasi auf Besetzungsebene, um dann nicht nur weiße Leute zum Beispiel in diesem Film zu haben. Und dann hast du aber gerade noch angesprochen, inhaltlich kann ja auch durch Repräsentation Rassismus thematisiert werden. Kann man das nochmal aufdröseln? Also was ist dieser ganze Repräsentationsdiskurs, vielleicht so aus wissenschaftlicher Sicht? Wie seht ihr den, und was kann daran auch problematisch sein?
Also die klassische Kritik am Repräsentationsdiskurs im Verhältnis zu Rassismus ist die Überlegung, dass wenn wir nur ausreichend positive Bilder einer falsch oder nicht angemessen oder rassistisch repräsentierten Gruppe haben, dann wird das alles wieder gut, weil dann haben wir positive oder gute Darstellungen in den Köpfen etc. Das ist ja ein Trugschluss. Das andere ist, dass man davon ausgeht, dass es die Realität gibt, also die richtige Realität. Wir müssen das alles richtig dargeben. Das wäre eher auch so eine neutrale Position. Also das eine wäre Rassismuskritik, negative gegen positive austauschen, damit alles gut, oder so eine neutrale Sicht. Wir müssen diese Personengruppen in ihrer Differenziertheit so realistisch wie es geht darstellen. Dann wird das auch alles wieder gut oder so. Das sind so zwei Perspektiven, die aus einer repräsentationskritischen Position kommen können. Ich würde nicht sagen, dass wir den Repräsentationsbegriff jetzt wegschmeißen oder so. Der ist total wichtig und den kommen wir auch nicht aus. Wir sind als Wissenschaftlerin auch auf Repräsentation angewiesen, nämlich auf Worte. Das sind auch Repräsentation. Und gleichzeitig müssen wir uns das Wie, also die Poetik der Repräsentation anschauen. So würde Johanna Schaffer das sagen, die sich mit den Ambivalenzen der Sichtbarkeit beschäftigt. Also das Wie ist enorm wichtig und wir haben es halt mit Film zu tun. Also wenn wir schon ein Medium haben, das eine der komplexesten Medialitäten hat, dann ist es aus filmwissenschaftlicher Sicht auch erst einmal vergeben und das ärgert Filmwissenschaftlerinnen tatsächlich, wenn mit Film quasi so umgegangen wird, als wäre es jetzt nur ein Text oder als würde da nur eine Narration wiedergegeben werden. Das ist auch nochmal ein Moment. Und da ist ja Rassismus auch wichtig. Rassismus hat ja mit Identifikationsmechanismen, mit Marken, mit Othering, also mit visuellen, sinnlichen Dimensionen zu tun. Und der Film hilft uns immer wieder, das war auch eine Prämisse des Buchs, also anders und forschend über Rassismus nachzudenken. Das ist, glaube ich, ein Vorteil der Film- und Medienwissenschaften, und sie werden ja sozusagen von den anderen großen Wissenschaften der Soziologie oder sowas immer dafür belächelt, dass sie sich mit Unterhaltung beschäftigen oder den Marginalen innerhalb der Gesellschaft. Das ist überhaupt nicht so, sondern ganz im Gegenteil. Wir würden sagen, als Medienwissenschaftler, ich spreche jetzt gerade auch mal für Alena, dass gerade die Medien es uns ermöglichen, Dinge zu sehen, die wir sonst nicht sehen. Also wenn es nicht im Ästhetischen passiert, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die sich darin anders zeigen als sonst aus dem Wissen, dem Diskurs, dem und so weiter. Wo denn sonst? Also das sind sehr grobe, ich habe jetzt auf einer sehr groben Ebene nochmal versucht, dafür zu argumentieren, was dieses Buch auch versucht hat. Und das konkreteste Beispiel macht sich in dem Kapitel von Julia B. deutlich, die über Umweltrassismus und Slow Violence spricht. Also der Film dokumentiert ja über Jahre, kann er Prozesse der Umweltzersetzung nachvollziehen und sie in einem Zeitraffer uns sehr schnell deutlich machen und den Zusammenhang, den das vielleicht zu ja, rassistischen Begründungungen für eine industrielle Angriff auf Bereiche oder Bevölkerungsgruppen oder so darzustellen. Und wo sollen wir das dann anders nachvollziehen oder darüber denken können als im Film? Und das nennt sie dann auch Slow Violence, diese Form der Gewalt, die da gegenüber, ja, an dieser Natur vorgenommen wird, die auch rassistisch motiviert ist. Das kann man da auch nur machen, weil eben bestimmte Menschen dort leben, die ihre Rechte nach Schutz etc. Ja, nur unter massiven Anstrengungen und im Kampf gegen eine ja, mehrheitsgesellschaftliche Gruppe durchführen oder vornehmen kann oder so. Das ist auch nochmal ein Beispiel, wo Film als Medium nochmal besondere Leistungen in sich trägt, sich mit Rassismus zu beschäftigen. Das war dieser Sammelband auch. Also die Einladung, über die Repräsentationsfragen hinweg auch nochmal neu dieses Verhältnis von Rassismus und Film zu befragen.
Kannst du das noch mal kurz näher erklären? Also der Beitrag von Julia B., die
Ja, B.
Umweltrassismus und oder was ist überhaupt Umweltrassismus und wie wird das filmisch von ihr, also dargestellt und von ihr analysiert?
Schön wäre es, wenn sie selbst da wäre. Es
Ja.
ist ja auch ein bisschen her,
Ihr
die
müsst als
Wissenschaftler
HerausgeberInnen
arbeitet
für die hier treten, ja.
immer. Es ist also so wie ich das verstanden habe, geht es an Beispiel von zwei ja filmaktivistischen Verfahren. Das eine ist von Forensic Architecture und das andere geht es um Personen, die ihre eigene Dokumentation drehen, um bestimmte industriell verursachte Schäden zu dokumentieren, eben in ihrer Lebensumgebung, die zum Tod von Menschen dort führen, die erleiden Krankheiten oder sowas. Und das ist sozusagen genau dieses Moment, wie Film und Rassismus da auch und dieser Zusammenhang zur Umwelt deutlich wird. Also das, was wir als ein Klimafall oder als einen investigativen Industriefall darstellen würden, hat rassistische Implikationen. Und anhand dieser beiden Beispiele, einmal filmaktivistisch, also oder nicht aktivistisch, sondern doch filmaktivistisch, dadurch, dass die betroffenen Personen ihr eigenes Leid dokumentieren und auch sozusagen als rechtliches Dokumentationsinstrument benutzen, sind sie fähig, diesen Zusammenhang zwischen Rassismus und ja, einer Umweltkatastrophe deutlich zu machen. Und im anderen ist es ein Beispiel von Forensic Architecture. Das ist ja ein Zusammenschluss von Personen, die bestimmte Fälle rekonstruieren, um darüber ja, politische Geschehnisse aufzuarbeiten, die sonst durch staatliche Institutionen, Polizei oder Aufklärungsapparate sonst nicht geleistet wird. Die machen ja dann Rekonstruktionen. Und das ist, glaube ich, so der Zusammenhang, dass da eben Film Sichtbarkeiten herstellt, Verstehbarkeiten herstellt. Wir können Sachen ja nicht nur darüber verstehen, wenn wir sie lesen, also als Text oder sowas, sondern wir verstehen sie erst dann auch, wenn wir sie als Film sehen. Das ist das eine, aber auch gleichzeitig als aktivistisches Instrument, so habe ich den Text gelesen, wo Personengruppen, die sonst nicht in der Lage sind, sich zu artikulieren, bestimmte Kompetenzen haben, um darüber sich Recht zu verschaffen für ihre, ja, rassistische, ja, Benachteiligung, ist ja schon fast euphemistisch gesprochen, wenn es da Menschen gibt, die dann sterben, wenn, keine Ahnung, irgendwelche Seen oder so vergiftet werden.
Weil die dem dann am stärksten ausgesetzt sind oder
Ja, genau.
in diesen
Also,
Gegenden wohnen und deswegen wird es da
genau.
gemacht, ja.
Richtig. Und das ist deswegen möglich, weil eben da ja sowieso schon sozial benachteiligte Zusammenhänge bestehen, die rassistisch motiviert oder begründet sind, institutionell rassistisch.
Bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass Cuts nur durch eure persönliche finanzielle Unterstützung möglich ist. Also wenn ihr wollt, dass dieser Podcast nicht einfach irgendwann mal jäh aufhört, sondern wir immer weiter hier jede Woche über Filme sprechen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/cuts. Wenn ihr da eine Mitgliedschaft abschließt, das geht schon ab 3 € im Monat, dann erhaltet ihr jeden Monat ein großes mehrstündiges Special, in dem wir über Filmströmungen, aber auch Regisseure, Regisseurinnen reden. Das sind immer Folgen, die so 3, 3,5 Stunden lang sind, wo wir durch deren Werk durchgehen Und außerdem erhaltet ihr noch Zugang zum Katz Discord-Server, wo wir jeden Tag über Filme, Serien, Trailer, alles Mögliche eigentlich reden. Auch der Literaturkanal zum Beispiel ist ordentlich im Gange. Da gibt es zum Beispiel jeden Monat einen Lesekreis. Also falls euch das interessiert, unterstützt uns gerne auf steadyhq.com/katz. Und falls euch das nicht interessiert, unterstützt uns bitte gerne auch, denn wir wollen, dass dieser Podcast niemals aufhört. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Alena, hast du noch vielleicht also ein Beispiel oder so für dieses über Repräsentationen hinausgehen? Du hast ja gerade gesagt, immer, wir müssen uns das Wie anschauen, also wie Rassismus dargestellt wird oder funktioniert.
Ja, also ich kann immer da nur zustimmen, auch was die Rolle von Filmen betrifft, also sozusagen als Wahrnehmungsmedium auch einfach Welt zu verhandeln und auch sichtbar zu machen. Was auch ganz wichtig war für uns, und ich glaube, wir haben da ein, zwei Beiträge, die das durchaus aufgenommen haben, ist auch irgendwo diese Intersektionalität zu zeigen. Ja, also Rassismus ist eine äußerst komplexe Geschichte, die sozusagen nicht einfach von einer Gruppe an eine andere gerichtet ist, sondern sehr vielschichtig sein kann. Also auch dieses Beispiel jetzt natürlich von dem Umweltrassismus zeigt das, aber wir haben auch einen Beitrag, wo es um einen Film von Hito Steyerl geht, wo es ganz stark auch um diese Vermischung von sozusagen dieser deutsch-kolonialen Vergangenheit, der NS-Vergangenheit, aber auch diesem spezifischen Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen geht. Also sozusagen auch da diese Intersektionalitäten aufzuzeigen, dass Rassismus nicht immer nur so eindirektional oder nur so pointed funktioniert, sondern flächig. Also sozusagen über verschiedene, nicht nur soziale Schichten, sondern auch Zeiten, ja, also und auch Zeitlichkeiten. Und das hat zum Beispiel auch in der Migrationsforschung wahrscheinlich sowieso, aber da bin ich jetzt auch keine Expertin, aber auch die Migrationsströme haben ja unterschiedliche Zeitlichkeiten. Also sozusagen, womit sich zum Beispiel auch Filme der iranischen Diaspora, was ja mein Dissertationsthema war, beschäftigt haben, wiederholen sich zum Beispiel ganz stark auch in Filmen der syrischen Diaspora, wie wir sie jetzt seit 10 Jahren sozusagen sehen. Weil sozusagen das eine sehr ähnlich motivierte Migrationsgeschichte ist, weil sie politisch motiviert ist, weil da Leute aus sozusagen auch erstmal die Leute aus höheren gebildeten und sozialen Schichten migriert sind, weil die immer als erstes sozusagen auch sich politisch gegenüber Regimen äußern. Und das sind zum Beispiel so, auch so Zeitlichkeiten, die sich wiederholen, also da wiederholen sich Mechanismen, aber da sozusagen verschieben sich auch Dinge. Also je nachdem, wann es wie welche Migrationsströme gab. Und genau, also das sind, glaube ich, alles so Facetten des Rassismus, die ganz wichtig waren, irgendwie auch aufzuzeigen, dass das A, nichts Neues ist und B, eben nichts, was sozusagen linear oder eindirektional funktioniert, sondern flächig.
Und das steht auch filmisch in Bezug, also wenn wir zum Beispiel sagen, iranische Diaspora, syrische Diaspora, also ist das, weiß nicht, kann man sagen, dass da auch Bildwelten miteinander kommunizieren oder so?
Ja, sicherlich. Also ich denke, dass, also ja, klar. Also was man nicht vergessen darf, ist gleichzeitig wiederum auch technischer Wandel, ne? Also sozusagen sind natürlich Filme, jetzt bei der iranischen Diaspora ist halt die Islamische Revolution maßgeblich sozusagen für die Migrationsbewegung und die war 79. Das heißt, wir reden da von den ersten Filmen aus den 80er, 90er Jahren, die natürlich ganz anders produziert wurden als jetzt Filme aus den letzten 10 Jahren. Da hat man ästhetisch natürlich durch das Smartphone oder durch auch den digitalen Film einfach auch nochmal neue Ästhetiken, aber Motive sind ähnlich. Also sozusagen Motive der Flucht, Motive des Reisens, Motive von Zwischenorten zum Beispiel, wo Leute nicht ankommen. Also es gibt sozusagen, also abgesehen jetzt auch von Themen der Freiheit oder der Chancengleichheit, also Motive wiederholen sich und da würde ich sagen, gibt es schon so ein gewisses Echo, was sozusagen zumindest so aus der Region, wenn auch nur unbewusst, also wahrscheinlich, ne, ist es jetzt nicht, auch nicht so, dass jetzt die syrischen Filmschaffenden da sagen würden, ah ja, wir haben jetzt an den iranischen Film gedacht oder so. Aber
Ja.
ich glaube, so als Echo funktioniert das.
Okay, also wird es auch Sinn machen, die so in Verbindung wahrscheinlich zu setzen und dann zu schauen, was sich daraus ergibt. Immer, du hast einen Artikel oder einen Beitrag in dem Band auch zu Nekropolitik, oder ist das ist so eins der Stichwörter, mit denen du da agierst? Und du fängst eigentlich an mit etwas, das zur Corona-Zeit passiert ist. Und dass ich, bis ich es jetzt in deinem Artikel gelesen habe, auch wieder komplett vergessen hatte. Und zwar, dass es irgendwann rauskam, dass dass, sagen wir mal, migrantische Milieus Corona-gefährdeter oder so sind. Und wie es dann, wie dann damit umgegangen wurde medial. Und dann versuchst du das auch noch mal filmisch weiterzudenken. Könntest du dazu noch ein bisschen was erzählen? Also ich habe verstanden, Nekropolitik ist was, das Achille Mbembe in aufbauend auf Foucaults Biomacht Begriff verwendet, oder? Und du machst den dann auch noch mal nutzbar für dich.
Also bei Foucault gibt es ja die Biomacht, die sagt, es gibt irgendwann eine Umkehr der Souveränitätsmacht. Der König entscheidet nicht mehr über Leben und Tod, also sterben, machen, ja, also töten und dann leben lassen. Das wäre ja die klassische Souveränitätsmacht. Es gibt in modernen Gesellschaften sozusagen auch, das ist dann das Moment des Rassismus, eine Umkehr davon, nämlich dass Sterben gelassen wird und Leben gemacht wird. Also bestimmte Lebensformen können in modernen Gesellschaften Überproduktivität erreichen, während andere Lebensformen einfach dem Sterben überlassen werden. Das ist, glaube ich, erstmal ein sehr interessanter Gedanke für mich auch damals gewesen, der mich inspiriert hat.
Und spiegelt eigentlich auch das
Und
Umweltthema gerade so ein bisschen, ne? Da ist es ja dann auch so, dass man quasi manche Menschen
genau.
dann dem überlässt, was man da irgendwie so, oder überlässt, was man da so anrichtet, ja.
Genau, so würde ich das auch verstehen. Und das war ja in der Corona-Situation auch sozusagen fast identisch oder so, wenn ich da aus meinen eigenen Erfahrungen kurz wiedergeben darf. Da macht sich das für mich ganz klar deutlich. Es gab ja den AstraZeneca-Stoff mit, der ja, ich weiß nicht mehr genau, was da der statistische Hintergrund war. Auf jeden Fall hat der zu mehr, ach so, es war mit dem Herzinfarkt oder irgendwelchen Todes Risiken zu tun, dass der sozusagen bestimmten Personengruppen nicht verteilt werden sollte oder so. Aber es gab keinen anderen außer den AstraZeneca. Und wo hatte ich die ganzen Wagen, die Impfwagen oder Impfwagen, doch den Impfwagen mit dem AstraZeneca-Impfstoff gesehen? Natürlich in bestimmten Stadtteilen in Gelsenkirchen oder so, was dann sofort die Assoziation von Foucaults Biomacht dann bei mir aufgerufen hat. Membe dreht das nochmal. Ja, und er sagt, wie können wir denn aber über Souveränitätsmacht sprechen, während wir in Gesellschaften dieses Moment der Biomacht haben? Also es gibt ja trotzdem noch gewisse Mächte, die dafür sorgen, dass bestimmte Leben ausgelöscht werden und bestimmte Leben werden einfach nicht getötet oder so. Und das ist der Versuch, nochmal nicht nur das Sterben lassen zu betonen, sondern auch gleichzeitig zu sagen, okay, es gibt auch immer noch die Intentionalität einer Souveränitätsmacht, ich nenne es jetzt mal so heikel, Foucaultianer würden mir jetzt erstmal den Kopf einschlagen, aber die Intentionalität, der Souveränitätsmacht ist noch da und die sieht man deutlich in Kriegsgebieten. Also wenn irgendwo, Membe, spricht davon, ich weiß nicht mehr genau, welchen kriegerischen Konflikt er da beschreibt, aber er sagt, dass die Souveränitätsmacht in der heutigen Gesellschaft aufgrund der Kriegstechniken darauf aus ist, Landschaften des Todes zu generieren. Also es werden Infrastrukturen zerstört, lebenserhaltende Stadtteilstrukturen werden angegriffen, um möglichst effizient eben Landschaften des Todes zu erzeugen, dass Menschen eben dort nicht mehr existent sein können oder bleiben können. Und das ist nochmal der Link, den er dort macht. Und dieses Konzept von Member der Nekropolitik habe ich dann genommen, um darüber genau so ein bisschen das zu beschreiben, wie ich das erstens mit Blick auf Fragen der Migration und den deutschen Kontext sehe und zweitens an einem ja, migrationshistorischen Beispiel versucht das nochmal zu illustrieren, was das bedeuten kann. Und ich habe jetzt sehr weit ausgeholt. Ich weiß nicht, ob ich noch ein bisschen reden darf.
Ja, gerne, genau. Gerne nochmal, was hat das mit
Ja.
Film zu tun?
Ja.
Naja.
Es gibt einen Film, Ottobis von 1976, der ist von Tunç Okan, den hat er in Schweden gedreht und da geht es um eine Gruppe von Migranten, die dann auf diesem Bus auf einem Platz in Schweden zurückgelassen werden von dem Schleuser. Das heißt, er sagt, gebt mir nochmal euer Geld, ich muss eure Pässe einmal hier durchwinken und dann komme ich wieder. Macht er aber nicht und er lässt diesen Bus mit den illegal aus der Türkei nach Deutschland eigentlich einreisenden Personen zurück. Und dann gibt es eine Szene, wo zwei in der Nacht dann den Bus verlassen. Sie müssen ihre Notdurft verrichten oder schauen sich dann auch diese verlassene Marktplatz oder sowas in Stockholm ist das, glaube ich, an. Da gibt es eine Szene, wo sie haben ja Angst, von der Polizei erwischt zu werden. Eine der Figuren begegnet einem Stockholmer mit seinem Hündchen. Er sagt, kannst du mir helfen? Ich habe mich verlaufen, als er vor der Polizei fliehen wollte. Aber der Mann mit seinem Hund, weil es ein Fremder ist, nimmt den und läuft dann weg. Und er ist auf sich alleine gestellt. Er verläuft sich aber. Und dann gibt es eine Szene, in der er auf einer Brücke hockt. Und es ist wieder reger Betrieb, die Menschen gehen durch die Straßen der Innenstadt und er sitzt da zusammengekaut auf der Brücke und wird dann ins Wasser gestoßen. Er fällt dann wie so ein Plumpsack ins Wasser und taucht nicht mehr auf, dieser türkische Immigrant. Und dann ruft noch die Person, die ihn umgestoßen hat, hinterher, du Schuft oder sowas, weil er irgendwie die Umwelt oder so geschadet hat oder weil er sich nicht benehmen kann und ins Wasser oder so springt. Das heißt, in dieser Szene machen sich ganz viele Momente der Wahrnehmung von menschlichem Leid oder von Sterblichkeit oder auch der Verletzlichkeit von Leben deutlich, die nicht mehr gesehen werden kann. Also wir sehen da, wie Wahrnehmung und die Situation, dass jemand getötet werden kann, sehr stark miteinander zusammenhängen. Und da werden wir natürlich vom Film auch geprägt. Also Leben wird immer objektiviert in unserer Wahrnehmung, das können wir uns ja nicht vorstellen, wie es aussehe, wenn wir uns jedes Lebewesen in seiner Verletzlichkeit sozusagen immer vorstellen würden. Und so funktioniert auch Rassismus, wenn ich den Link verkürzen darf. Rassismus funktioniert eben darüber, dass wir verobjektiviertes Leben haben und der Film arbeitet permanent mit seiner Hierarchisierung von Differenzen daran mit, dass wir bestimmte Leben als tötbar oder wenn es der Tod eingetroffen ist, weniger betrauerbar wahrnehmen können. Und das ist für mich sozusagen ein Moment gewesen, wo ich das theoretisch an diesem Film gemacht habe. Jetzt nochmal wieder der Link zurück zur Nekropolitik. Wenn wir uns alle Filme mal anschauen würden, die wir geguckt haben und dann gucken würden, bei welchen Leben wir zugesehen haben, dass sie gestorben sind und darüber eine Statistik führen würden, hätten wir, glaube ich, ein sehr klassisch oder ein krasses rassistisches Muster darüber, welche Leben wir da beim Tod zugesehen haben und wie viele das waren und was macht das eigentlich mit unserer Wahrnehmung von menschlichem Leben oder der Objektivierung von menschlichem Leben. Ich habe jetzt sehr lange gesprochen, sorry, aber ist ja auch nicht so einfach.
Ich hätte da eine Ergänzung. Also zunächst mal genau die Ergänzung, dass eine Szene beziehungsweise besagter Autobus, von dem Ömer gerade gesprochen hat, das Cover unseres Buches ziert. Tatsächlich ist genau nicht diese Szene, aber dieser Film auch, ja, wenn man so möchte, fast schon paradigmatisch für unseren Sammelband geworden. Genau, und was mir jetzt auch nochmal so durch den Kopf gegangen ist beim Zuhören, ist, dass mich die Arbeit an dem Buch, aber auch darüber hinaus, also sozusagen quasi immer noch, weil ich glaube, dass wir das gar nicht hinlänglich behandeln konnten. Vielleicht müssen wir dann einfach noch einen zweiten Sammelband machen, ist diese Frage nach der Sichtbarkeit. Also weil du jetzt auch diese Wahrnehmung so stark gemacht hast und ich sag mal jetzt zum Beispiel in diesen Migrationsdiskursen ist das ja eigentlich ein gängiges Thema, diese Frage, wer eigentlich als migrantisch gelesen wird und wer nicht, was sozusagen die Marker sind, über die man da geht, ist das tatsächlich einfach, ne, sowas wie Hautfarbe, ist es sowas wie Namen? Jetzt ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel ich einen iranischen Migrationshintergrund habe, der über den Namen Alena Strohmeier absolut nicht ablesbar ist, weil ich den Namen meines Vaters habe. Und das ist natürlich bei Rassismus ganz ähnlich, oder das verschränkt sich da natürlich. Also wer wie gelesen wird und auch also wo sozusagen Migrationshintergründe sichtbar oder unsichtbar sind, aber auch wo Rassismus sichtbar oder unsichtbar ist und ob das immer korreliert oder auch nicht. Also ne, so auch so diese versteckten Rassismen. Also genau, ich glaube, das ist etwas, was ja, worüber ich eigentlich seitdem viel nachdenke. Und ich glaube, das ist auch, was so die filmische und mediale Darstellung betrifft, nicht auch noch nicht hinlänglich analysiert worden.
Also wenn es gar nicht genau im Zentrum eines Films jetzt steht, sondern was eigentlich immer so in Filmen oder in Populärkultur oder so stattfindet und worauf man vielleicht erstmal gestoßen werden muss oder was einmal gesagt werden muss, bis man es dann vielleicht stärker erkennt. Ihr habt ja auch einen Beitrag im Sammelband von Irina Gradinari über Genre und Ethnizität, German Gaze auf das andere. Da geht es ja auch so um diese Frage, oder? Also was ist eigentlich. Weil vielleicht, das fände ich auch noch mal interessant, vielleicht von euch zu hören. Was ist denn gerade so im deutschen Kino, das, wo wir da so Rassismen merken? Was sind so spezielle Fälle, die da besonders auffällig sind vielleicht?
Ja, vielleicht noch zu dem davor, ganz kurz. Ja, weil auffällig ist ja, dass zum Beispiel bestimmte Formen, wir haben ja zum Beispiel auch einen Beitrag drinnen, wo es ums Blackfacing geht, auch in einer historischen Perspektive, was ja ganz klar sozusagen als etwas Rassistisches, also auch ja, gelesen wird oder ist so als Akt, worüber aber ganz wenig gesprochen wird oder wurde, ist zum Beispiel das Gegenteil, das Whitewashing, also sozusagen, wo migrantische Personen nicht mehr als migrantisch gelesen werden, aus welchen Gründen auch immer, weil es aus der Hautfarbe heraus oder, ne, also sozusagen, die Gründe mögen vielfältig sein. Und auch das gab es sozusagen, zum Beispiel zu Zeiten, des Sklavenhandels auch in den USA bereits. Also Whitewashing, wenn Menschen sozusagen als, also wo sozusagen Hautfarben eingeteilt wurden, gibt ja nicht nur weiß und schwarz, aber wenn das sozusagen zu hell wurde, dann hat man irgendwann gesagt, ja gut, dann bist du halt kein Sklave, weil deine Haut ist zu hell. Und das ist natürlich gut für den einen und schlecht für den anderen gewesen. Und das sind aber, also dem zugrunde liegt ja aber derselbe Mechanismus, nämlich ein rassistischer. So, genau. Und Entschuldigung, die Frage war nochmal, jetzt habe ich die Frage gar nicht mehr im Kopf, die du gestellt hast.
Ach so, genau, ob es fürs deutsche
Ach so.
Kino quasi was da so die. Weil ihr schreibt ja zum Beispiel auch, dass die Befassung mit Rassismus und Film zum Beispiel im angelsächsischen Raum schon stärker stattgefunden hat, vielleicht als hier. Und Ömer, du hast am Anfang auch geschrieben, dass es so einen Fokus aufs deutsch-türkische Kino zum Beispiel lange nicht gab. Mich würde mal interessieren, so ob es, ja genau, gibt es bestimmte typische Rassismen oder welche, an die man vielleicht auch nicht ganz denkt, die sich aber im deutschen Film oft wiederholen oder man da besonders gut dran zeigen kann oder so.
Also ich könnte da schnell darauf antworten, weil ich eine Studie zu antimuslimischem Rassismus im deutschsprachigen Film und Fernsehen gemacht habe. Zwischen 2001 und 2021 haben wir uns da Filme, fiktionale Filme angeschaut, die sich selbst als thematische Verhandlungen von muslimisch sein oder Islam geben und die Ergebnisse ganz kurz zusammengefasst sind. Es ist hochgradig antimuslimisch rassistisch, weil wir haben fünf Patterns oder Konstellationen gesehen, also es ist immer das Thema der Radikalisierung oder eines politischen, terroristischen Angriffs oder es ist ein kultureller Konflikt zwischen einer säkularen, modernen Zivilisation und der Inkommensurabilität einer muslimisch-islamischen Kultur. Außerdem werden die Figuren sehr viel über visuelle Marker sozusagen dargestellt. Bei Männern ist es dann diese Takke und eigentlich sieht man da nur eine bestimmte Ausprägung muslimischer Kultur, nämlich ein sunnitisches Verständnis, türkisch-muslimisch-sunnitisches Milieu, was sehr oft dargestellt wird in den ganzen Tatortfolgen und Krimis etc. Also das könnte man aber übertragen, ist meine Erfahrung, auch auf andere Aspekte der Darstellung von schwarzen Menschen oder auch Menschen mit Migrationsbiografie, die da dargestellt werden. Da gibt es die Kommunikationswissenschaft, macht das immer über so Kodierbücher, ist eigentlich alles relativ gut gezeigt. Aber was fehlt, sind tatsächlich Geschichten. Also Geschichten von aus dem Leben heraus, die sich mit jetzt sind wir doch wieder in der Repräsentationspolitik drin, Mist, haben wir die ganze Zeit rausgehalten, aber die sich differenziert mit den Lebensgeschichten und Lebenswelten der in Deutschland lebenden Menschen beschäftigt. Es sind halt bestimmte Lebensformen oder Lebenszusammenhänge, die gezeigt werden. Und ich hatte ein Gespräch mit der Claudia Tronje, der Chefredakteurin damals beim ZDF Kleinen Fernsehspiel, die hat das deutsch-türkische Kino groß gemacht. Und ich habe damals gefragt, was ist denn mit diesem Thema und jenem Thema? Und sie hat dann gesagt, ja, wir haben einen Auftrag, wir erweitern den nachrichtenmedialen Diskurs. Also die Medien geben immer noch den Diskurs vor und wir vertiefen das auf einer Filmebene. Oder etwas spricht uns total an und dann machen wir es aus. Aber wie soll sie etwas total ansprechen, wenn die Leute, die die Filme drehen wollen, gar nicht dahin kommen? Zum Glück gibt es jetzt ganz viele Maßnahmen, wie auch junge Leute aus eher benachteiligten Zusammenhängen Filme machen können, sodass wir dann auch andere Sachen sehen können oder so. Ich bin da, weiß nicht, zuversichtlich, doch zuversichtlich. Bleiben wir bei der Zuversicht.
Ich würde sagen,
Dass es gut besser wird.
wir sind jetzt nicht unbedingt wieder bei der Repräsentation gelandet, aber immer noch bei der Sichtbarkeit, ne? Also sozusagen auch welche Gruppen einfach nicht sichtbar sind im deutschen Kino. Also ich glaube, da sind wir trotzdem immer noch bei dieser Frage, welche sozusagen auch Migrationsgruppen und Rassismen sind überhaupt sichtbar oder bleiben eben unsichtbar. Und zwar eben nicht in einer Repräsentationslogik, sondern einfach auch in der Logik, die Vielfalt in Deutschland sozusagen darzustellen, ne? Einfach auch Diversität zu haben. Und was ich eingangs meinte, auch Deutschland, also diese Idee, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, ernst zu nehmen. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein weiter Weg. Und ich wollte noch was anderes sagen, das habe ich jetzt vergessen.
Ja, aber genau, was dann aber passiert ist, das ist so eine, das merke ich, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, das ist so eine Überrepräsentation auch von versuchter Diversität gibt. Das sieht dann immer sehr künstlich aus, also auch über einen Musikvideoschnitt und dann Farben und so, also eine Ästhetisierung eigentlich auch von rassialisierter Differenz. Das wirkt für mich immer sehr befremdlich und das ist das, wo eben auch Repräsentationskritik nicht funktioniert. Ne? Das ist dieses Beispiel von positiven Gegenbildern oder so zu machen. Die Logik, die Bindung zum rassistischen Stereotyp bleibt immer noch Teil davon. Und da würde ich sagen, gesamtgesellschaftlich mehr Medienkompetenz oder mehr Medienbildung. Und das betrifft jetzt nicht nur den deutschsprachigen Raum, sondern die gesamte Welt. Die Wissenschaft, Film und Medienwissenschaft hat das Wissen, damit wir weniger rassistisch durch die Welt gehen oder sowas, aber es kommt nicht an. Und das ist für mich eine Bildungsfrage, die, und nicht nur für mich, sondern viele andere, die sich damit beschäftigen, die gesamte Welt betrifft.
Genau, mir ist es nämlich jetzt nochmal eingefallen, was ich nämlich auch sagen wollte, was diese Sichtbarkeitsfrage betrifft, ist die generationelle Frage. Also sozusagen, wenn wir über Rassismus oder auch über Migration sprechen, dann denkt man ja erstmal auch da immer an die erste Generation, also an die, die sozusagen gerade hierher gekommen sind. Tatsächlich ist Migration aber ja ein generationeller Prozess, gerade jetzt auch in diesem Diaspora-Diskurs, mit dem ich mich beschäftigt habe, der über Generationen geht. Also sozusagen, wenn wir dann über zweite, dritte, vierte Generationen sprechen, wo da auch noch Rassismen herrschen, das ist tatsächlich auch nochmal so ein Bereich, der doch etwas vernachlässigt wurde. Also sowohl von der Filmproduktion als auch von der Filmwissenschaft. Ich denke, wir hätten da auf jeden Fall noch Stoff für einen zweiten Sammelband.
Was würdet ihr denn vielleicht am Ende nochmal sagen, wir alle oder alle, die das jetzt hören, die Filme schauen, vielleicht aber auch Filmkritiker, Kritikerinnen, die Filme besprechen, Filmwissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, worauf kann man achten, wenn man über Rassismus im Film schreiben will oder das thematisieren will oder einen Film schaut. Also ihr habt ja, also euer Blick ist ja wahrscheinlich geschärft durch euer Wissen, durch die Beschäftigung mit diesen Themen. Können andere Leute davon was mitnehmen vielleicht? Worauf sollte man achten, wenn man einen Film schaut, damit man nicht immer vielleicht diese Repräsentationsgeschichte macht? Also sich fragt, okay, wer wurde jetzt hier gecastet? Wie war das in der Realität oder sowas? Sondern vielleicht Sachen, die noch so ein bisschen darüber hinausgehen.
Also ich würde sagen, ist nicht schlimm, wenn man darauf achtet. Kann man ja machen. Die Frage ist, also wie konzeptioniert man Film? Das war ja gerade auch sehr breit, ist auch für unseren Sammelband ja sehr breit. Was für einen Filmbegriff haben wir? Wir haben Dokumentarfilme oder irgendwelche Videokratzer grafischen Arbeiten, die dann sich in einen Film umwandeln. Ich glaube, es geht um den Umgang mit Audiovisualität oder mit der gesamten Sinnlichkeit, die einen Menschen begleitet. Und also Reflexionsvermögen, immer wieder darauf zurückzukommen, um zu überlegen, was, mit wem kommuniziere ich da, auf welche Art und Weise und was macht das mit mir? Also ich glaube, das ist ein Narrativ, was sich durch die gesamte bundesdeutsche Filmgeschichte seit den 70er Jahren durchzieht, ist das Ehrenmord-Narrativ. Also eine andere oder muslimische Frau, die dann von einer deutschen Person aus den archaischen Zwangsverheiratungssetting errettet wird. Also das kann man seitdem bis heute sich anschauen. Und es gibt immer wieder Leute, wenn ich sage, bitte nicht mehr diese Filme machen oder so, die sagen, ja, aber das müssen wir doch kritisieren. Das ist doch falsch und schlimm und werden ja die Frauen unterdrückt. Und was bist du denn für ein antifeministischer Honk oder sowas? Und da würde ich sagen, ja, das kann man machen, aber wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir in einem gesellschaftlichen Kontext stehen, der antimuslimisch, rassistisch, orientalistisch sozusagen gestaltet ist. Das ist der Diskursraum, der Kommunikationsraum. Und wenn man dann so eine Geschichte darin erzählt, dann kann sie nicht unschuldig von den rassistischen Diskursen sein, die das alles begleitet oder so. Also ich würde immer sagen, kommunikativen Kontext sich anschauen und reflektieren darüber, möglichst viele Personen einbinden, kollektiv arbeiten oder so. Das wären so, ja, jetzt bin ich doch in die Handlungsempfehlung reingekommen, aber war, danke.
Ich habe tatsächlich jetzt auch keine Handlungsempfehlung, aber ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich die kritische Haltung nicht zu verlieren. Beim Filme schauen, beim Filme machen, beim Filme kritisieren oder analysieren, einfach immer nochmal gucken, wie kann man das vielleicht auch nochmal anders sehen. Einfach um nicht in die immer selben Fallen zu tappen, auch eben entweder bestimmte Stereotype zu perpetuieren, oder auch andersrum sozusagen bei jedem Film dann zu schreien, ja, aber wo ist denn jetzt die Diversität? Wir sind nicht repräsentiert oder so, ne? Also ich glaube, da braucht es noch, ja, noch viel einfach so, ja, kritisches Handeln.
Und gleichzeitig gibt es noch total viel zu tun für das Verhältnis von Rassismusforschung und Filmwissenschaft. Also kritische Weißseinsforschung und Filmwissenschaft, auch wenn aus der Filmwissenschaft mit Richard Dyers Buch White, also über weiße Personen oder diese Unsichtbarkeitskategorie, da sieht man auch, wie potent eigentlich die Filmwissenschaft ist, weil sie diese Kategorie des Weißseins eigentlich mitgebracht hat mit diesem Buch von Richard Dyer. Diese Zusammenhänge sind auch noch nicht sehr stark durchdacht oder so. Da ist auch noch sehr viel da, was überhaupt nicht thematisiert wurde. Wir haben ja auch über Nekropolitik gesprochen oder so. Also da ist auch noch viel in Forschungshinsicht notwendig, damit wir besser diese Zusammenhänge verstehen können. Es sind noch nicht alle Antworten gesprochen.
Am Ende unserer Folgen ist immer noch Zeit, noch was zu empfehlen. Habt ihr vielleicht, habe ich euch jetzt vorher nicht darauf vorbereitet, also falls nicht, ist auch nicht schlimm, aber hättet ihr noch einen Film zu empfehlen oder eine Serie oder irgendwas hier am Ende? Ja.
Überforderung, totale Überforderung.
Ja, tatsächlich bei mir auch, wobei, also wenn ich über eine Serie reden müsste, es wäre jetzt gar nicht unbedingt eine Empfehlung, jetzt dezidiert das zu schauen, weil ich außerdem glaube, dass das ohnehin die meisten schauen, ist die Serie, die wir in unserer Einleitung behandelt haben, nämlich Bridgerton. Da läuft ja jetzt auch gerade die dritte Staffel und was halt an dieser Serie besonders interessant ist, ist sozusagen genau dieser doch etwas um die Ecke gedachter Umgang mit dieser Kategorie Race und Rassismus. Und interessant finde ich auch zu sehen, wie sich das von Staffel zu Staffel auch nochmal verändert hat. Also sozusagen von dieser ersten Staffel, die dieses Colorblind Casting so groß gemacht hat, so von wegen, na, es hat, spielt ja alles, also Hautfarbe, Herkunft spielt überhaupt keine Rolle, es geht um die Figuren. Und wie sich das sozusagen dann auch nochmal gewandelt hat. Vor allem dann auch in diesem Spin-off, wo es um Queen Charlotte ging, da nochmal auch eher in so eine color-conscious Casting-Geschichte reinzukommen, um einfach auch nochmal zu sagen, ja, das sind aber doch bewusstere Entscheidungen und warum sind das solche Entscheidungen und was wollen wir hier eigentlich sozusagen erzählen, was nicht den europäischen Kolonialismus sozusagen vollkommen negiert, und trotzdem aber eine Diversität sowohl für die Sehgewohnheiten, schafft, als auch in den Narrativen. Und ich finde, dass das nach wie vor ein spannendes Experiment ist, vor allem, weil es eben so ein Massenpublikum anspricht auch und eben nicht jetzt so in diesem Arthouse, wenn man so möchte, Kontext stattfindet. Jetzt ist das natürlich nicht deutschsprachiger Kontext per se, aber genau, das ist eine Serie, die ich tatsächlich nach wie vor spannend finde.
Ja, mit ein bisschen Überlegenszeit sind mir doch Sachen eingefallen, vielleicht ganz schnell. Es gibt natürlich ganz viele Filme, die Rassismus tatsächlich als Diskurs oder als Thema in ihr Zentrum stellen, die in Deutschland entstanden sind. Da ist ganz neu raus, was von der Liebe bleibt von Kanwar Sethi. Und genau, Es brennt von Erol Afşin. Bei dem Erstgenannten geht es um Polizeigewalt gegenüber einer, oder was heißt Polizeigewalt, ein rassistisches, ja, Racial Profiling. Ist es ja auch nicht genau. Also Polizeigewalt, rassistische Polizeigewalt. Und der zweitgenannte Film, der knüpft an lose an dieses Geschehnis der Ermordung von Merve El-Sherbini an die im Dresdner Landgericht von einer Person niedergestochen wurde, die Frau, die Kopftuch trägt, zuvor in einem Park rassistisch beleidigt wurde. Die wurde dort genau im Landgericht niedergestochen vor den Augen des eigenen Ehemanns, der dann noch von dem Polizeibeamten ins Bein geschossen bekam, weil der anscheinend eine rassistische Vorprägung oder sowas hatte. Also ein sehr heikles Thema, aber zwei Filmtipps. Und da in den letzten 10 Jahren auch vielleicht als Diskursdynamik gesprochen, sind da sehr viele Sachen entstanden, aber insbesondere mit den NSU-Aufklärungen hat das zugenommen und da gibt es spannende Sachen zu gucken.
Ja, sehr spannend. Danke für diese Tipps. Genau, läuft gerade beim Filmfest München, glaube ich, der. Ach nee, das war letztes Jahr, ne? Genau, okay, also der
Ja,
ist.
der Erstgenannte müsste noch im Kino sein, vielleicht an ausgewählten Kinos.
Okay, dann ja, danke für diese Tipps und danke an sich, euch beiden, für dieses Gespräch. Und genau, wir empfehlen hier an dieser Stelle natürlich nochmal euer Buch Rassismus im Film im Schüren Verlag erschienen. Und man kann es sich sogar. Weiß nicht, ob das gute oder schlechte Werbung ist, aber auch runterladen einfach als PDF und lesen. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Danke für das Gespräch. Genau, wir sind Verfechterinnen der freien Wissenschaft, also unbedingt downloaden und genau, sich zu Gemüte führen.
Genau, danke schön. Vielen Dank. War nett.
Danke und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann.